Man geht in die Politik, weil man etwas verändern will. Das mag jetzt für viele so ein 0815-Satz sein. Ich meine das aber genauso. Weil ich mich mit manchen einfach nicht zufrieden geben will, was in unserem Land passiert. Und da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, eine Spezialausgabe. Und zwar haben wir die Spitzenkandidaten der oberösterreichischen Landtagswahl ganz entspannt bei uns.
Für ein Bier. Mhm. Und heute zu Gast, wir sitzen im Landhaus, ein wunderschönes Büro und ein kühles Linzer Bier vor uns. Wie könnte es besser passen? Für Landeshauptmann Stellvertreter Manfred Heimbuchner. Grüß dich, dass du bei uns bist.
Grüß dich, danke, dass du zu mir gekommen seid ins Büro und dass wir ein Bier trinken können.
Stoßen wir mal an, Prost.
Wer Bier trinkt, unterstützt die Landwirtschaft, heißt.
Ja?
Ja, ja. Alter Spruch.
Trinkst du gerne Bier privat oder auch dienstlich?
Ich trinke immer gern Bier, ich trinke immer gern Wein. Also ich trinke jetzt aber nicht immer nur Bier und Wein. Was und Kaffee auch. Und am Morgen Tee, das ist ganz wichtig, aber... Ein Biertje geht immer.
Am Morgen Tee ist so ein persönliches Ritual, oder?
Ja, ich trinke am Morgen einen Tee. Das ist gut für den Magen. Wenn ich direkt auf dem nüchternen Morgen einen Kaffee trinke, das tut mir eigentlich nicht gut.
Was ich trinkst du für einen Tee?
Da einen ganz gesunden. Einen Weißdornblütentee.
Ja, pur.
Der Weißdornblätter. Oder Weißdornblüten oder Blätter, ganz gut. Weißdorn jedenfalls. Ist angeblich recht gut fürs Herz und für den Magen jedenfalls. Und deswegen beginne ich den Morgen immer mit einem Tee.
Du machst einen super frischen, gesunden Eindruck, was ja besonders, wenn man in Anbetracht einer Corona-Erkrankung, die ja durch die Medien gegangen ist, Anfang des Jahres, wie geht's dir jetzt? Das ist eine ganz wichtige Frage.
Nein, mir geht's wirklich gut. Mir geht's so gut wie vor der Erkrankung und Gott sei Dank bin ich so fit. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, darum sage ich Dankeschön dem Herrgott. Man braucht immer ein bisschen Glück im Leben und ich habe eine sehr gute ärztliche Behandlung genossen und die Pfleger und Physiotherapeuten im Kepler-Universitätsklinikum. Also wenn es die nicht gegeben hätte, dann war ich halt nicht so fit. Mhm. Also deswegen nur mein großes Dankeschön. Manchmal braucht man einen Klick im Leben. Mhm.
Schön, dass du jetzt da bist, so fit.
Manfred. Ja, ist er wirklich schön für mich, für die Familie vor allem und auch
so?
Für meine Freunde, dass es mir wieder so gibt.
Mhm. Wie ist das so, eine Corona-Erkrankung? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir sind ja Gott sei Dank noch vorbeigeschrannt an dem. Wie hast du gemerkt jetzt halt, dass das geht jetzt in Storn? Also da muss ich jetzt die ärztliche Hilfe aufsuchen. Wie ist da gegangen?
Ich habe es eigentlich selber gar nicht gemerkt. Das ist schwer zu erklären. Ich war eine Woche daheim, nachdem ich diesen positiven PCR-Test gehabt habe. Und am Anfang war das wirklich nur wie ein grippaler Infekt. Ja, mal so ein bisschen müde, abgeschlagen. Es ist dann schon ein wenig schlechter geworden. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich ins Krankenhaus muss. Und ich habe von einer Bekannten so ein Sauerstoffsättigungsgerät bekommen.
Mhm. Am Finger ist das so?
Genau, das ist so am Finger, so wie Glipser. Und das hat einen katastrophalen Wert angezeigt, so gegen 80%.
Ja,
also
Wahnsinn.
Da sollst du eigentlich schon lange im
offiziell
Krankenhaus
sein. Offiziell bist du ja schon
tot, ja. Und da haben sie gesagt, das Gerät funktioniert nicht und ich bin dann mit der Rettung, aber jetzt auch ohne Blaulicht oder so, sondern ganz normal abgeholt worden und war dann auf der Normalstation noch einige Stunden und dann hat sich aber die Situation so extrem verschlechtert. Da haben sie mit mir Lungen-CT gemacht, also alles genau untersucht, dass es einmal einen ordentlichen Befund gibt. Und dann habe ich mir gesagt, dass ich auf die Intensivstation verlegt werde. Aber zur Überwachung sozusagen, weil es da andere Geräte natürlich gibt. Aber da war auch noch nicht klar, also mir zumindest nicht, dass ich intubiert werde oder in den Tiefschlaf versetzt werde. Und auf den geplanten Weg auf die Intensivstation ist mir dann offensichtlich schlagartig so schlecht gegangen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern.
Ich geht das so schnell?
Das dürfte total schnell gegangen sein. Das ist so, dass der Körper sehr lang kompensiert. Mhm. Und weil ich auch an und für sich ja immer ein gesunder Mensch war und das kompensiert sehr lange. Nur wenn es nichts mehr zum Kompensieren gibt, dann fällt man ab und dann kann es sehr schnell zu einem Multiorganversagen kommen und da kannst du schnell sterben. Also da bist du, da war ich nicht weit davon entfernt.
Wahnsinn.
Wie nimmt man das Leben jetzt anders wahr nach dieser Sache? Ich meine, da muss man ja wirklich rauskommen und sagen Danke und für alles dankbar sein, oder?
Ja, das ist auch so. Man ist wirklich für alles dankbar. Aber so wie viele sagen, ja, und was machst du jetzt alles anders in deinem Leben? Und ich habe ja keine Lebenskrise gehabt. Ich bin schwer krank gewesen, aber ich war vorher mit meinem Leben sehr zufrieden. Bin ein glücklicher Familienvater, habe eine ausgezeichnete Ehe mit der Annette. Wir sind seit 2009 beieinander. Ja, es gibt immer was im Leben, was man verbessern kann oder was man sich wünscht. Aber ich war damals ein glücklicher Mensch vor der Erkrankung und bin es auch heute. Also das, was man ändert oder was man ändern muss, ist jetzt gar nicht gesunde Lebensweise oder so. Mhm. Oder
ein halbes
Bier. Nein, ein Bier ist gesund. Für die Knochendichte. Ich meine, wenn man sich 10 Bier jeden Tag weniger hat, dann sicher nicht gesund. Aber Stress ist halt einfach nicht gut. Mhm. Und zwar wirklich ein Stress. Jetzt viele Leute sagen, ja, ich habe einen Stress. Bei manchen Leuten verstehe ich gar nicht, was sie jetzt meinen, dass sie einen Stress haben. ich sage halt oft, ich hab was zum Tor. Wenn ich viel zum Tor habe, ist das für mich kein Stress. Dann habe ich viel zum Tor. Ein Stress ist eine wirkliche Anstrengung. Das ist auch eine psychische Anstrengung. Mhm. Ist auch ein Stress. Mhm. Viele Probleme oder so Zeiträuber und wo du denkst, bitte, ich müsste eigentlich ganz was anderes machen. Da habe ich ein wenig dazugelernt, würde ich einmal sagen. Mhm. Ja, und natürlich das Wichtigste im Leben, das wird dann schon total bewusst. Ja, das ist, wenn du ein Kind hast, wenn du eine Frau hast, meine Eltern leben Gott sei Dank noch, meine Familie, meine Freunde, also die Weggefährten, die man hat, und ich habe Gott sei Dank wirklich sehr gute, sehr enge Freunde seit vielen, vielen Jahren, völlig unabhängig von meiner Funktion, die kennen mich nicht als Politiker,
ja.
Und das ist einfach auch wichtig, Freundschaften muss man pflegen. Wenn man Freundschaften nicht pflegt, wenn man sich da nicht Zeit nimmt dafür, dann schwinden auch Freundschaften. Man muss eh nicht jeden Tag aufeinander picken und telefonieren oder jeden Tag ein Bier trinken.
Aber manchmal
trinke ich einen Wein. Eigentlich sehr oft, ich trinke schon fast mehr Wein wie Bier.
Aber darum hast du das mit dem Magen. Ich sag's dir, weil du sagst, du musst in der Früh einen Tee trinken. Das Histamin vom Wein, das haut mich auch immer her. Man muss beim Bier bleiben. Das ist
aber ich habe das noch nicht so empfunden, das Histamin. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht histaminunverträglich. Ich glaube, das ist nur irgendein Schmäh.
Okay.
Ja. Dann haben wir zu viel Mineralwasser auf die Nacht drin.
Genau.
Hupft es am nächsten Tag weiter.
Manfred. Weil du sagst, deine Freunde sind da ganz besonders wichtig. Wie würdest denn du sagen, ist der Politiker Manfred Heimbuchner, inwiefern ist der anders als der echte Mensch Manfred Heimbuchner, oder inwiefern deckt sich das?
Ich glaube, dass ich schon sehr authentisch bin. Natürlich ist man in seiner politischen Funktion anders. Jetzt würde ich aber nicht sagen, man hat eine Rolle, das sicher nicht. Also zu den Leuten gehöre ich nicht, dass man da eine Rolle wahrnimmt oder oder überstreift. Das bin ich sicher nicht. Aber man hat natürlich eine Funktion und die Leute sehen einen selber anders in ihrer Funktion. Ich sage, ich bin ja immer der Manfred oder der Mandy, wie meine engen Freunde sagen. Aber die Leute sehen natürlich bei mir sehr oft diese Funktion.
Mhm.
Leute, die mich vorher nicht gekannt haben, oder die sagen dann, wenn Handwerker zu uns heimkommen einmal und sagen, oder zu meiner Frau Bekannte oder Arbeitskollegen, die sagen, der ist ja gar nicht so, sagt sie, ja, wie soll ich da denn sein?
Ja.
Die sehen dann auch, dass ich einen Geschirrspüler ein- und ausräumen kann oder dass ich daheim mit der Motorsense nochmal dumm werke und ich mache das nicht als Schauspiel für irgendwem, sondern das ist ja mein Leben. Aber natürlich, ich sage jetzt, wenn es einmal ganz formal wo ist, dann bemüht man sich auch mehr, nach der Schrift zu sprechen natürlich, weil, wobei das gewohne man auch immer mehr ab, sondern einfach so zu reden, wie man ist. Und das ist wirklich das Leichteste. Als Politiker generell im Leben, so zu sein, wie man ist, ist in Wahrheit immer ein Vorteil.
Ja.
Man sollte sich nicht, also alles zu sagen, was man sich denkt, das tut ja eh kein Mensch. Wenn man sagt, ja, wenn ein Politiker sagt ja nicht immer das, was er sich denkt, ja, wer sagt denn immer das, was er sich denkt? Ich meine, das frage ich mich jetzt wirklich. Ne?
Ja, du kommst nicht weiter.
So. Ja. So. Kannst du nicht jedem immer alles sagen, was du gerade denkst?
Ja. Weil, geht auch nicht.
Geht nicht, ja, absolut. Manfred, du hast schon relativ bald begonnen mit deiner politischen Karriere. Du bist mit 22 schon in die politische Karriere eingestiegen. Das ist doch ziemlich bald, muss man sagen. Angesichts dessen, dass du auch noch studiert hast, jetzt dann den Doktor gemacht hast. War das bei deinem Papa, der ja lange Zeit Bürgermeister war, war das irgendwie klar, dass du sagst, hey, Politik, das interessiert mich? Hast du das mit 22 schon vorstellen können, was das überhaupt ist?
Nein, also ich habe mich schon mit 14, 15 für Politik interessiert, habe Jörg Haider kennengelernt. Mein Vater war ein richtiger Hautige, 24 Jahre lang freiheitlicher Bürgermeister, 1979 zum Bürgermeister gewählt worden. Also, ich weiß nicht, wo wir da statistisch waren, bei scharfen 5-6%.
Ja,
und hat da in Steinhaus bewählt, durch seine Persönlichkeit und durch ein super Team. Mein Onkel war ein Fraktionsobmann, das war geschäftsführende Gesellschaft eines Industrieunternehmens und hat gesagt, jeder braucht ein Hobby. Und den sein Hobby war die Politik und die Jagerei. Und ich habe diese Leute einfach so als echte, im positiven Sinn, als Hautigen wahrgenommen, die gesagt haben, wir sind Freiheitliche, wir wollen was machen, wir sind anders wie die anderen in dem Sinn, dass wir wirklich für die Leute was machen, dass wir ihnen wirklich helfen, dass man nicht gebunden ist an irgendwelche Kammern oder anderen Institutionen, sondern dass man frei ist und dass man etwas tun muss. Und da hat es ein großes Autobahnprojekt in meiner Heimatgemeinde gegeben, die Welser Westspange, die errichtet worden ist. Und man war nicht immer grundsätzlich nur gegen diese Autobahn. Keiner möchte neben seiner Haus die Autobahn haben. So ehrlich muss man auch sagen, man braucht eine Autobahn. So ist es halt einmal im Leben. Aber man war mit dieser Trassenführung einfach nicht einverstanden. Und da hat es dann einige Unterstützer gegeben, einen ehemaligen Botschafter in Steinhaus, der Otto Eiselsberg war Botschafter in Moskau, in Paris. Und da habe ich schon dabei sein dürfen, wie sie mein Onkel und mein Vater mit dem damaligen Botschafter unterhalten haben.
Da warst du 15, 16?
Nein, da war ich. Also erlebt habe ich diese Diskussionen schon als Volksschüler.
Ja, ist klar.
Also, und das hat mich schon fasziniert. Und sozusagen das Interesse für Politik war immer da, aber ich wollte nie Berufspolitiker werden. Wenn ich das wenn sagt, dann sagt man wieder, da sagt er nicht Wahrheit, das glaubt man nicht. Weil Schulkollegen schon gesagt haben, du wirst einmal Politiker. Ja, ich habe mir immer vorstellen können, politisch tätig zu sein, aber Berufspolitiker zu werden, das war nicht mein Ziel.
Was wolltest du werden?
Ich wollte an und für sich Anwalt werden. Vorher mal Staatsanwalt hätte ich mir auch überlegt. Und habe ja auch Jus studiert, war auch 5 Jahre beim Anwalt, war am Jahr im Gericht. Aber dann hat sich schon gezeigt, dass das große Interesse die Politik ist. Und ich habe die Chance gekriegt, im Jahr 2006 in den Nationalrat einzuziehen. War, glaube ich, eines der wenigen Direktmandate, das 2006 die FPÖ erreicht hat.
Mhm. Und mit 28 Jahren warst du sicher damals der Jüngste, oder?
Ich war damals der Jüngste und hatte, glaube ich, sogar die drittmeisten Vorzugsstimmen sogar in der FPÖ.
Boah, ja.
Also, und ich habe diese Chance wahrgenommen und es hat mir einfach irrsinnig getaugt. Es hat mir viel Freude bereitet. Man hat mir auch Verantwortung übertragen. Ich war damals im Eurofight-Untersuchungsausschuss. Und das war schon was, was du die ganzen Politiker, die du vorher wirklich nur vom Fernsehen kennt hast, du bist dann selber dort in diesen Gremien gesessen und hast da gesehen, ja, dass das ein Handwerk ist, das man wirklich erlernen muss. Das ist nicht, wenn du für das nicht geboren bist und wenn du das nicht, auch nicht bereit bist aufzunehmen, wie das wirklich funktioniert, dann wirst du in der Politik total scheitern. Und wenn du das alles an dich selber heranlässt, wenn du glaubst, jeder Angriff, der erfolgt, in einem Parlament oder auf der Straße, wenn ich bei deppert anrede, dass das dir gilt, ist aber, es gilt mir gar nicht. Da zum Beispiel, da ist schon so, dass ich sage, da stülpe ich dann eine Hülle drüber, weil da sage ich, wenn ich nicht ein Politiker war, sondern wirklich nur der Manfred Heimbucher,
dann sage ich vielleicht einer,
der sonst denkst du vielleicht ab und zu mal, aber ich denke mir, dass man die Leute, wer die da wirklich angreift und ganz deppert aufliegt, das ist ja nicht ganz, ganz wenige, Gott sei Dank. Aber Da denke ich mir, der meint nicht mich wirklich, sondern da steht FPÖ-Politiker rum und den hätte er halt jetzt am liebsten vielleicht eine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt offen sage, am liebsten hätte er mir vielleicht einen in die Guschen reingehauen. Oder er hat sich ja schon gesagt, ja, Leute, da gibt es ja immer wieder irgendwelche Typen, die sagen, was weiß ich, die erklären die Augen ausgerutzt oder die Zähne eingehauen oder beschimpfen meine Frau oder sonst was. Aber ich höre das oft schon. Ich selber höre das gar nicht mehr.
Wie ist denn das, wenn man so jung Familienpapa ist? Der Sohn ist ja, dürfte erst 3, 4 knapp sein.
3,5 ist er da.
Und die Frau daheim hat und hat man da auch manchmal Angst, wenn solche Leute daherkommen und solche Sachen sagen, vielleicht auch online die Leute bedrohen, im Internet geht es ja nur mehr leichter, hat man da manchmal auch Angst und denkt sich, hey, weiß nicht, gibt es da Polizeischutz auch für die Familie oder wie ist das?
Ja, es hat einen Fall gegeben, der war wirklich sehr ernst und der hat mich sehr tief betroffen und bewegt. Die Eltern von einem ehemaligen höchsten Beamten von mir wurden in Linz-Urfa von einem wahnsinnigen Fundamentalisten, islamistischen Fundamentalisten in Tunesien umgebracht. Und der Grund für diesen Mordanschlag war, dass sie in ihrem Haus ein Bild von mir gehabt haben. Mit ihrem Sohn, ein hoher Beamter, ganz ein liebenswürdiger, netter Mensch, ein absoluter toller Mitarbeiter des Landes Oberösterreich, führender Mitarbeiter, ist jetzt schon in Pension, der Gottfried. Und da ist mir erst bewusst worden, was alles passieren kann. Und der hat, wie gesagt, da ein Bild gesehen. Es waren keine Freiheitlichen gewesen, sondern einfach, wenn man sie kennt, wenn man sie persönlich kennt. Das ist ja, man sucht sie ja nicht Freundschaften oder Bekanntschaften nach politischer Gesinnung. Das habe ich mein Leben überhaupt nie gehabt. Also Gott sei Dank Freunde, die andere politische Gesinnungen haben. Ich sage, meine Roten sind die Freundschaftsfreunde. Gibt's ein paar Schwarze, aber grüß Gott, gell? Und die Freiheitlichen und kennen auch, gibt's auch ein paar Grüne, mit denen ich auch gut verstehe. So soll's, meines Erachtens soll's ja genau so sein.
Ja.
Aber das war ein Wahnsinn, weil dass da Leute umgebracht, wirklich bestialisch umgebracht worden sind. Und da war dann schon die Diskussion, ob nicht andere Sicherheitsmaßnahmen an mir gegenüber getroffen werden sollten, auch der Familie gegenüber. Ich sage jetzt aber dazu, ich will das gar nicht. Also wenn es da konkretere Verdachtsmomente geben würde, ja gut, ich gehe aber nicht ängstlich durchs Leben. Man muss halt vorsichtig sein, man muss aufpassen. Man muss seine Familie auch schützen, aber ich tue mich nicht einigeln oder sonst was. Ich habe dort, wo ich wohne, gute Nachbarn, die passen auf. Da, also nicht irgendwelche Figuren mal drum rennen, aber ich wohne am Land draußen, da fällt das eh sofort auf.
Ja.
Wenn da einer nicht ganz herkehrt, sagen wir es einmal so, dass ich eigenartig benimmt. Aber ansonsten, mich kannst beim Wirt genauso normal anreden. Das ist, wenn das nicht mehr geht, dann muss ich aufhören mit der Politik. Weil das möchte ich nicht. Also ich möchte schon halbwegs normal leben können. Und es gibt ein paar Dinge, die mache ich nicht. Also alleine nach 22 Uhr sich groß wo bewegen im urbanen Raum.
In der Stadt?
Das mache ich nicht. Da ist schon passiert, dass schon Glasl nach mir geflogen sind. Aber das sind Ausnahmen. Das sind echte Ausnahmen, das ist nicht die Regel. Das passiert dann nicht
jeden Tag. Findest du, dass sich das in der letzten Zeit verstärkt hat oder eher verringert?
Ja, in der letzten Zeit war eh nicht so viel los jetzt mit Corona und mit dem Lockdown. Da war eher wenig. Aber es war eine Zeit lang einmal, das war so 2015, wie die Landtagswahl war, wo wir extrem einen Höhenflug gehabt haben, die FPÖ, da hast du schon gemerkt. Also mal von mir Bierflaschen detoniert in der Altstadt und so Geschichten. Und ich denke mir immer, muss das sein? Wir leben in einer Demokratie, das muss mir eh keiner mehr. Es geht eh nicht um das. Ich muss eh nicht der Beliebtheitskönig für alle sein. Aber wenn ich wen, sagen wir mal, nicht so schätze, ja, dann gehe ich halt dem aus dem Weg oder
schmeiß ein Bierglas nach.
Man tut das überhaupt nicht. Ich finde, Gewalt ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist wirklich das Schlimmste. Das muss man schon auch, ich glaube, auch von klein auf die Kinder lernen. Gewalt kann nie eine Lösung sein.
Du hast ja am Beginn deiner politischen Karriere vor allem auch gegen Jugendkriminalität agiert, oder? Das ist ein wichtiges Thema gewesen.
Ja, das ist mir immer ein wichtiges Thema gewesen, schon aus meiner zivilen beruflichen Laufbahn her gesehen.
Als und Jurist?
Ja, und vor allem, da hast du schon halbe Fälle gesehen, wo du gedacht hast, wie geht das überhaupt oder wie gibt es das überhaupt? Und ich habe immer eine ganz eine strenge Sichtweise Suchtgifte gegenüber gehabt. Da können Existenzen so ruiniert werden. Jetzt sagen dann sicher früher, die sagen, und ihr trinkt jetzt ein Bier, gell, das ist auch irgendwie ein Rauschmittel. Aber da gibt es schon Unterschiede. Gell? Und nur weil es auch viele Probleme mit Alkohol gibt, mit Alkoholmissbrauch, darf man nicht ein anderes Rauschgift oder Suchtgift verharmlosen. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr in unserer Gesellschaft. Da kann schon viel passieren. Wenn du da mal Kinder gesehen hast, die Crystal Meth genommen haben und dann völlig verunstaltet sind, schwerste gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, da sage ich, da ist ein Bier beim Zeltfest oder beim Feuerwehrfest schon was anderes. Und wenn es vielleicht einmal ein Bier zu viel ist. Aber das ist schon immer was anderes. Aber ich sage trotzdem, da muss man sehr drauf aufpassen. Alles, was Suchtgiftmittel betrifft, harte Getränke und alles Mögliche.
Also Marihuana würdest du auch nicht legalisieren?
Nein, ich verurteile jetzt keinen, wenn einer mal einen Joint probiert hat oder was. Ich meine, deswegen muss ich auch nicht wen einsperren. Aber ich halte Legalisierung für nicht richtig. Und da gibt es auch viele Drogenexperten, die sagen, das ist auch nicht gut. Aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt, wenn einer mal irgendwo einen Joint probiert hat, jetzt musst du, weiß nicht, musst du einen Führerschein nehmen und alles mögliche.
Also da differenziert man dann schon noch,
was ja, noch differenziert. Ja, ich meine, man muss schon unterscheiden, was ist ein Vergehen und was ist ein Verbrechen. Also man darf nicht das Kind mit der Badewanne ausschütten.
Mhm. 35 Jahre Tipps. 35 Jahre ein Herz für unser Oberösterreich.
Weil wir von Tipps
immer dort sind,
wo unsere Leserinnen
und Leser daheim sind.
Ihr Tippsteam.
35 Jahre Tipps. Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Total regional. Tipps.at.
Manfred, du bist 2009 das erste Mal Spitzenkandidat gewesen. Da warst du 31 so alt wie ich. Jetzt, hast du dich damals mit 31 schon bereit gefühlt? Hast du gewusst, was das für Verantwortung ist, was da alles zum Tun ist? Hast du menschlich schon, warst du schon bereit für das? Weil wenn man, ich denke, jetzt so eine hohe Verantwortung, so eine große Position mit 31?
Also bereit, ich bin sicher damals bereit dafür gefühlt, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Ich habe aber schon sehr viel dazu lernen müssen. Man lernt extrem viel, aber es ist Learning by Doing. Irgendwo musst du in der Politik, du musst da mal einsteigen, und ich kann mich noch recht gut erinnern, im Jahr 2009 haben wir gesagt, ja, wer ist das eigentlich, der junge Bursch, und was hat der für vor? Kein Kenner tut denn keiner, gell? Das sind immer, du musst dir das in die medial ausschauen, gell? Es kommen ja immer die gleichen Argumente, wer kennt den Spitzenkandidaten, ist nicht bekannt, aber irgendwann musst du anfangen, jeder muss irgendwann einmal anfangen, das ist ein Spruch, das hat mir mein Vater gesagt und mein Onkel, jeder muss einmal anfangen. Und ich bin sehr froh, dass man mir diese Chance gegeben hat und dieses Vertrauen. Und ja, man lernt dazu. Und jetzt bin ich das dienstälteste Regierungsmitglied in Oberösterreich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ich sage, es ist auch nicht immer nur der große Verdienst, sozusagen, dass man jetzt längst dienend wo ist, aber so schnell geht's auf einmal, ja. Innerhalb von ein paar Jahren. Jetzt bin ich 43 Jahre längst dienende Regierungsmitglied.
Seit 12 Jahren, oder? Jetzt.
Ich bin jetzt seit 12 Jahren Regierungsmitglied in Oberösterreich. Ja.
Und das muss man auch mal schaffen, so lange in der politischen Laufbahn so stabil zu bleiben wie du. Hängt ja nicht nur von dir ab, hängt ja auch von den Wählerinnen und Wählern ab.
Ja, von den Wählern hängt es in erster Linie, aber auch von den, ich sage jetzt, von den Mitarbeitern, von den Ortsfunktionären, von den Gemeinderäten. Man muss Politik schon verstehen in der Gesamtheit. Da gibt es nicht nur Themen und Fernsehinterviews, sondern viele Sitzungen, viele Gespräche. Du musst ein Gefühl haben für die Leute, du musst ein Gefühl haben für die Wähler. Und du musst dafür ein Gespür haben für die Leute in der eigenen Partei. Was bewegt die? Und das ist nicht immer gleich. Mhm. Es gibt einen alten Satz von Friedrich Peter, langjähriger FPÖ-Obmann, richtiger Sör, der hat einmal gesagt, Wählermeinung ist nicht gleich Funktionärsmeinung immer. Und das stimmt. Und man kann auch wo einmal sich auf einem Irrweg befinden und sagen, ja, aber wie sehen denn das die Leute jetzt eigentlich wirklich? Nicht, dass man die Leute noch im Mund redet, aber dass man vielleicht auch manches einmal falsch einschätzt. Und da braucht man sehr viel Gefühl, sehr viel Sensibilität. Und ich bin nur über Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde in Storas bei Wörs, und das ist mir total wichtig. Mir ist es wirklich wichtig, da beschäftigst du dich mit dem Kindergarten, mit dem Güterweg, ob jetzt ein Gebäude im Ort gekauft wird oder nicht, ob du das wegreißen kannst, mit dem Gehsteig, mit dem Schulausbau, mit Förderprogrammen für die Landwirtschaft, für den Boden, also mit den Sportvereinen, wie geht's weiter, da bist du hautnah dabei. Mhm. Und ich mache das nur immer sehr gern, weil wir nachher ab und zu zum Wirten gehen, das darf man auch dazu sagen.
Und da hast du auch quasi dann diese Meinung der Menschen einfach her, oder wo kriegst du ja diese Sensibilität her? Dann,
was ja, es ist wollen? Natürlich schon so, dass ich in der Landespolitik hast du noch viel Kontakt natürlich zum Normalbürger. Mhm. Auf der anderen Seite, eins merke ich natürlich schon, je länger du in einer hohen politischen Funktion bist, so wie ich, dass dir die Leute natürlich nicht mehr alles sagen. Mhm. Weil bei manchen wird der Respekt übergrößert, manche scheißen sich gar nichts, gell, und greifen die vorher und beschimpfen die irgendwas. Gell. Vor kurzem mit einem Linzer Bahnhof hat sich einer richtig aufgeführt mir gegenüber. Und ja, was der. Ich habe halt dann zu ihm gesagt, schöne Hosen hast, die hätte ich auch gern. Nein, du kannst ja nicht auf jeden Platz hineinsteigen. Ja. Das geht einfach nicht. Du musst aber Humor beweisen im Leben. Sehr ganz wichtig, Humor.
Was mich nur interessiert, du hast gesagt, innerparteilich ist es natürlich nicht immer einer Meinung. Wie war dann diese Geschichte jetzt natürlich dem Fall der Bundesregierung und auch jetzt innerparteilisch mit Kickels Übernahme und Norbert Hobers Ausschluss? Wie siehst du da dieses Geflecht der Landespartei zur Bundespartei? Hat dir das damals extrem weh da in der Landespartei und dir persönlich auch geschadet, wie dieser Zusammenbruch der Regierung war, oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, mir hat das total weh da, weil ich immer der Meinung war, dass die FPÖ regieren soll. Wenn du wirklich was ändern willst, musst du regieren. Da gibt's auch unterschiedliche Ansichten natürlich in der Partei. Da gibt's halt manche, die haben halt immer die reine Lehre, die wissen, also die, keine Kompromisse eingehen, sich nicht verraten. Ich finde nicht, dass ich mir mein Leben wirklich irgendwann einmal verraten habe in einer politischen Diskussion, wo mein Standpunkt, ich würde jetzt sagen, geändert hat, aber anpassen hat müssen. Das ist überhaupt im Leben also, dass du kannst ja nicht Standpunkte, ich habe eine Grundgesinnung, die ich nicht ändere, aber gewisse Standpunkte musst du ja auch immer wieder mal hinterfragen und musst sagen, ist das jetzt nur so richtig oder muss man da eigentlich weiterdenken und sagen, eigentlich passt das so nicht mehr ganz. Das ist mal ein Punkt. Aber ich bin ein Freund des Regierens und das hat mir irrsinnig weh da. Und ich meine, die Regierung damals aufzukündigen mit dem Vorwand von Ibiza, das war wirklich ein Vorwand. Jetzt muss man sagen, dass der HC Strache nicht immer überall mein engster Freund war. Ich meine, das ist allgemein bekannt, aber er hat seine Funktion als Vizekanzler jetzt nicht so schlecht gemacht. Also man kann immer irgendwas besser machen. Das hat er nicht so schlecht gemacht. Und in Wahrheit hat ihm dann diese ganze Spesenaffäre und ein paar andere Dinge, die haben viel mehr geschadet als Ibiza, weil das war eine besoffene Geschichte, das war ein Blödsinn. Aber ich möchte einmal viele Leute sehen, wenn sie um 3 bei der Hotelbar sitzen, 10 Gin Tonic Intus haben, ob es dann auch noch so gescheit daher. Dann kann man sagen, jetzt darfst du halt nicht da gehen. Aber jeder ist halt irgendwie ein Mensch. Jeder ist ein Mensch. Und das hätte er halt nicht tun dürfen. Man hätte sich da auf solche Einladungen nicht einlassen dürfen. Mhm. Du musst schon wissen, mit wem du redest. Wer sind deine Freunde? Und ich bin froh, dass ich mit solchen Leuten einfach nichts, mit so irgendwelche komischen Oligarchen oder irgendwelche anderen dubiosen Leuten habe ich einfach nichts zum tun, wenn mich das nicht interessiert. Ich habe Freunde, ich habe Bekannte. Ich will immer wissen, wer mit mir redet, wer ist das eigentlich? Und ja, das heißt, insofern muss ich sagen, das war dann ein Vorwand natürlich auch, wo der Kurz gesagt hat, so, und dann möchte man gleich Kickel auch mitwischen. Es hat keinen Grund gegeben, die Koalition wirklich aufzukündigen. Also hat Österreich nicht gut getan, dass man diese Koalition aufgekündigt hat. Sie hat positiv was weitergebracht. Wenn ich mir die jetzige Bundesregierung auch schon ehrlich gesagt, da ist ja jeder nur mein Schatten seiner selbst. Mhm.
Hast du über uns auch erkundigt, wer wir sind im Vorfeld? Weißt du, sagst, du willst immer wissen, mit wem du redest.
Ich habe mir nur durchgelesen, ihr habt euch gemeldet bei der Birgit Turner.
Genau, ja, genau.
Und habe mir gedacht, das passt schon, das machen wir. Aber ich habe jetzt keine Dossiers angefordert. So die Leute gerne. Ich denke mir, es sind zwei lässige Typen. Ich habe dann dreimal gefragt, was heißt das Frühstück?
Mit Bier.
Frühstück mit Bier. Da denke ich mir, ich habe dann gesagt, muss ich mit denen dann mit einem Bier frühstücken gehen?
Ja, es war eine Rauschgeschichte.
Ja, es sind eh oft nicht die Pläne-Geschichten. Aber den nehme ich jetzt einmal. Das war so eine Geschichte.
Lieber Manfred, in der jetzigen Lage ist es ja so, mit Chatprotokollen, die veröffentlicht werden, bist du da vorsichtiger geworden, nach, was du kommunizierst via WhatsApp und mit wem du redest? Oder wie
hat sich das schreibst?
Jetzt viel Geschichte, die ist auch gestorben. Erstens einmal, ja. Ich meine, das, was jetzt bei WhatsApp, bei Chat-Protokollen, dass man jetzt halt bei Gaudi schreibe jetzt dann meine Mitarbeiter, tue es für mich zum Beispiel mit Kussmund oder so. Also da ist ja jetzt, da kriegst du eh alles scheinbar dann meine Mitarbeiter zurück oder so. Das ist eher lustig. Aber grundsätzlich musst du dein Handy so verwenden, dass du sagst, das könnte auch, wenn's das verlierst oder es wird dir abgenommen.
In der Zeitung
stehen. Von dem kann man nicht ausgehen, in der Zeitung stehen. Aber ich meine, natürlich kommuniziere ich auch ab und zu was Lustiges oder was Satirisches. Das mache ich genauso. Also aufpassen.
Ja.
Ab und zu schickt da wie einen garstigen Witz, denkst du, den darfst du jetzt aber nicht weiterschicken oder so. Aber ich meine, ich finde, was ich schon bedenklich finde, es ist trotzdem, ein Handy ist auch Privatsphäre. Gell? Und ich meine, wenn da total unanständige Dinge oben sind, ganz wurscht bei wem, dann kehrt sich das nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn da irgendwer eine Nachricht schreibt, die halt halbseitern ist und du schreibst halt halbseitern irgendwie zurück, weil es dich nicht interessiert oder weißt, ja, ich meine, so wird kommuniziert.
Mhm. Apropos halbseitern in Nachrichten, in der Mitte vom Frühstück mit Bier kommt immer der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen, der liefert uns frisches Bier und das ist so der Moment, wo wir mal anstoßen, ein Linzer Bier vor uns kühlt.
Was, das sind jetzt 3 Bier, ist auch gefährlich.
Ja. Und wir reden immer, ein Schmäh, oder?
Ja.
Wir reden immer so ein bisschen über Jugendsünden, über irgendwas Lustiges, was dem Manfred Heimbuchner mal passiert ist, was vor allem für alle anderen lustig war. Eine Rauschgeschichte, eine Jugendsünde, irgendwas, was du sagst, das war eine lustige Geschichte für alle anderen, außer für mich.
Du hast ja auch studiert an der JKU, vielleicht hat es da auch schon wilde Mensa-Feste gegeben zu deiner Zeit, ich weiß es nicht.
Da hat es haufenweise, haufenweise Festel gegeben und bin ja auch Mitglied einer Studentenverbindung.
Mhm.
Ja, ich meine, da hat es schon einiges gegeben, wo man sagen kann, das ist schon sehr lustig, kann man nicht erzählen.
Kann man nicht erzählen.
Manches muss man sagen, nein, kannst du nicht erzählen, aber
bist du auch das ein oder andere
Mal? Ich bin einmal in Konstanz auf einem Verbindungshaus, bin ich einmal dann mit einem angehenden Pfarrer, lustigerweise, einmal in meinen Kühlschrank umgefallen.
Wie soll es der ganze? Samtkühlschrank,
ja. Samtkühlschrank sind wir umgefallen.
Okay.
Kann ich mich noch erinnern.
Da waren die Bier aber drinnen schon lau, oder?
Ich glaube, das war das Hauptproblem.
Und hast du irgendwann einmal im Uniteich gebadet? Also das ist ja so was man als JKU-Student vielleicht einmal gemacht hat.
Nein, weil ich meine, da hätte ich keine Haare mehr.
Willst du da irgendwas ansprechen?
Wir sind auch mal reingesprungen.
Nein, Uniteich bin ich nie einig.
Willst du da irgendwas ansprechen? Hey?
Ja. Aber wir haben schon so richtige Studenten-Ulk haben wir schon gemacht. Mhm.
Ja. Du hast es angesprochen in einer Studentenverbindung auch.
Ja.
Es wird ja diesen Verbindungen auch oft nachgesagt, dass das so ein bisschen, weiß nicht, ins rechte Licht auch gerückt. Wie siehst du das? Du warst jetzt wirklich dabei. Ja. Wie geht das ab?
Oder was macht so eine Studentenverbindung überhaupt aus? Was passiert?
Ja, ich meine, Dienstalternative sind wir nicht natürlich. Das ja. ist schon klar. Aber was macht's aus? Lebensfreundschaft macht's aus. Tatsächliche Lebensfreundschaft und auch die studentischen Traditionen pflegen, Studentenlieder dann woanders hinfahren. Also bei uns ist das so, ich bin ein küsener Chorstudent, so nennt man das.
Also du singst?
Nein, der Chor wie Korps geschrieben, mit C-U-R-P-S.
Und du bist Titel Altherr?
Ich bin alter Herr, ja.
Alter Herr?
Ja, wie gesagt, sieht man ja. Ich bin alter Herr und darf dann die Jungen mitfinanzieren, macht man aber sehr gern. Also, und ich muss eins sagen, das war eine der besten Entscheidungen auch in meinem Leben, zu dieser Verbindung zu gehen, zum Chor Alemannia Wien zu Linz. Ich habe dort so viele wirklich liebe Freunde fürs Leben kennengelernt und vor allem, was das Schöne ist, das ist dieses Generationenübergreifende und das Lernen auch, wie Demokratie funktioniert, ein Konvent zu organisieren, sich auch an Regeln zu halten und auch sich um andere auch zu kümmern. Und wer kennt eigentlich seine Spezies unter Anführungszeichen von seiner Studentenzeit? Recht viel gibt's da dann oft gar nicht.
Mhm.
Und das ist das Schöne, dass wir das noch immer leben. Und mir hat das sehr viel gebracht. Ich habe mich mit knapp 20 Jahren unterhalten, die mit Leuten, die erfolgreich in der Wirtschaft sind oder auch im öffentlichen Dienst, die da dann schon auch Dinge vernünftig erklären können und sagen, du denk da mal drüber nach, man ist ja als Junger, hat man, berechtigt, ja, man weiß alles und man hat recht, ich würde es nicht sagen, revolutionäre Ansichten habe ich jetzt nie gehabt, aber das, ich habe irrsinnig davon profitiert, dass da Leute, und dass das wirklich noch gibt, das generationenübergreifende, schauen wir uns das in der heutigen Zeit an, wo gibt es das eigentlich?
Also so ein richtiges Netzwerk einfach, wo du sagst, das war super für dich.
Ja, wobei man sagen muss, das muss man dann wieder nachsagen, ja, das ist ein großes berufliches Netzwerk, ehrlich gesagt, da ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Und gern unterstützt man mal wen, wenn wer sagt, jeder einen Praktikumsplatz oder, weil jeder muss einmal anfangen und das nehme ich schon sehr ernst. Du musst junge Leute unterstützen, aber dann, ich sage jetzt die Linken, die dann immer behaupten, das sind die großen Netzwerke und im Köller wird gefeiert. Ja, ich meine, es feiern viel im Köller, gell? Aber ich sage, wenn die meisten wissen, wie es bei uns richtig zugeht und zwar lustig, dann würden sie uns gar nicht unter Anführungszeichen so fürchten. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Sollte eher ein bisschen ein Nimbus bleiben, aber in Wahrheit geht es um Lebensfreundschaft, es geht um studentische Traditionen. Bei uns, wir fechten auch. Ich bin Mitglied einer schlagenden Verbindung.
Du hast nicht mehr fechten?
Nein, um Gottes Willen.
Das aber ist das, nicht mehr. Also ist es so mit dem berühmt-berüchtigten Schmiss, dass man dann irgendwie sie gegenseitig ins Gesicht einen Schmiss verpasst?
Nein, da gibt es ganz bestimmte und ganz enge Regeln. Das ist ja eine sehr alte Tradition. Das geht eigentlich darum, dass man Mut beweist. Das gebe ich auch zu. Ja, das ist sicher was Archaisches. Ich sage, muss man nicht verstehen. Mhm. Wenn man es da hat, so wie ich, dann versteht man es. Aber man muss, ich mache überhaupt keinen Vorwurf, der sagt, ich halte von dem nichts. Was ist das eigentlich? Ich habe damit überhaupt kein Problem. Man muss das nicht verstehen. Man muss nicht immer alles verstehen. Aber das gehört auch zu einer liberalen Gesellschaft dazu, dass sich jeder in einer Gemeinschaft anschließen kann, wo er sagt, da fühle ich mich wohl und das mache ich.
Und hast du einen Schmiss?
Also, ja, ich habe einige.
Das heißt, da hast du wirklich mit scharfen Waffen quasi gekämpft und hat man keinen Helm auf. So kann man sich das vorstellen.
Nein, aber ich sage, Fußballspielen ist gefährlicher.
Stimmt, hat auch jeder Christenskreuzband.
Also ein Norm.
Oder Wakeboarden. Tut
nicht.
Oder Wakeboarden,
also,
okay.
Ist nicht so tragisch. Aber wenn du da Großbandel reißt oder den Meniskus reißt, da hatscht wirklich dein Leben lang umeinander. Oder wenn du beim Fußball wirklich schwer gefault wirst, ist das ganz was anderes.
Die Studentenverbindung ist natürlich auch ein Umfeld, in dem man sich bewegt. Als Politiker bewegt man sich ja ständig in Umfelder. Und wir haben irgendwie gelernt, so man ist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Was ist so dein einflussreichstes Umfeld? Kommt das privater Natur eher her? Sind das nur die alten Freien? Sind das die Studentenfreunde? Sind das die Mitarbeiter? Wo würdest du sagen, wer sind so deine einflussreichsten Leute, die um dich auch deine Meinung mitbilden?
Ja, also das sind, in der Politik sind das diejenigen, mit denen man sich tagtäglich austauscht. Also das ist so, dass das mein engeres Umfeld sind. Meine Regierungskollegen in der FPÖ, der Klubobmann, der Bürgermeister von Wels, der Andi Rabel, die Stellvertreter, die Mitarbeiter natürlich in meinem Büro, die Büroleiter in der Landesgeschäftsstelle, die organisatorisch mich seit vielen, vielen Jahren begleiten. Und dann hat man natürlich auch Privatfreunde, die an das eine oder andere Mal durchaus ihre Meinung, Gott sei Dank, sagen, was sie für richtig und was sie für falsch halten. Aber da ist nicht immer der gleiche Kreis, das muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm. Das heißt, du holst ja schon, wenn man es jetzt auf Social Media umwälzt, da ein bisschen eine Bubble von überall. Also du schaust schon, dass du überall Meinungen herbekommst.
Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß auch, dass also, Facebook nicht die pure Wahrheit jeden Tag ist. Das ist mir schon klar. Und dass man da auch bei den Kommentaren, die zum Teil erfolgt, sehr vorsichtig sein muss. Gell? Mhm. Weil das ist auch nur ein Teil der Welt. Überhaupt Social Media, ich weiß, dass das total wichtig ist für die Politik. Aber noch viel wichtiger ist der wirkliche, der persönliche Kontakt, weil wenn ich die Augen schauen kann und mit dem ich eben natürlich das Bier überschaue.
Ja. Halleluja.
Ein Bier aufmachen. weiß nicht, ob Sie so erwachsen schon sind, dass Sie nur eins trinken dürfen.
Ah, ja, das geht sich aus.
Machen wir noch eins auf.
Machen wir eins auf, ja sicher.
Und
machen wir eins auf.
Siehst du, du bist der Meister.
Ich komme auch vom Land.
Ja?
Ich bin ein Wirtsbauer.
Ja, das.
Weißt du, wenn ich als Wirtsbauer das Bier nicht aufmachen kann, ohne Öffner, dann wird es kritisch, dann verkaufen wir nichts.
Das stimmt. Ich kann es mit dem Feuerzeug, obwohl ich eigentlich nicht rauche.
Mhm. Du Manfred, was ist jetzt so die politische Mission? Also, warum bist du eigentlich in Politik gegangen? Gibt es irgendwie so ein Thema, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, das wollte ich weiterbringen? Gibt es irgendwie so eine Vision oder eine Mission, wo du sagst?
Auch fürs Land Oberösterreich natürlich jetzt angesichts der Wahlen.
Man geht in die Politik, weil man etwas verändern will. Das mag jetzt für viele so ein 0815 Satz sein. Ich meine das aber genauso. Weil ich mich mit manchen einfach nicht zufrieden geben will, was in unserem Land passiert. Und da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte. Das erste ist einmal, unsere Heimat und die Tradition und unsere Kultur, so wie wir sie leben können in Freiheit, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt. Und wir haben schon gesehen, auch durch eine unkontrollierte Migration, was das für unser Land bedeutet. Die nämlich von der großen Freiheit sprechen, auf die Linken, und sich so liberal geben, die sind das oft überhaupt nicht. Die sind oft überhaupt nicht tolerant. Und lassen dann Leute in unser Land herein, die dann alles machen dürfen, die in Wahrheit unsere Freiheit, unsere Lebensart völlig kritisieren, nicht nur kritisieren, sondern auch Gewalt ausüben. Wir haben das jetzt wieder gesehen bei dem Fall der Leonie, wo dann wo dann lange Zeit ein gewisses Schweigen sogar war in manchen Medien und wo man dann gesagt hat, na, warum darf das Mädel oder warum war das Mädel allein irgendwo in Wien? Ich meine, ehrlich gesagt, in unserem Land, ich bin einer für einen strengen Jugendschutz, aber selbst wenn ein 10-jähriges Kind irgendwo, aus welchem Grund auch immer, wenn es dunkel ist, unterwegs ist, es darf in diesem Land niemandem ein Haar gekrümmt werden. Mhm. Und das ist wirklich was, wo ich sage, ich möchte in Zukunft auch sicherstellen können, dass man in Frieden, in Freiheit und in sozialer Sicherheit sein Leben gestalten kann. Wir haben so ein wunderschönes Land, Oberösterreich, wenn du das anschaust. Ich glaube, dass man oft betriebsblind wird. Wenn man da aufgewachsen ist, man muss dann irgendwann einmal in London einmal studieren oder irgendwo anders, ist jetzt ganz toll in den südlichen Ländern. Aber seien wir uns ehrlich, bei uns ist es sauber. Du brauchst da nichts denken, wenn du wo Boden gehst, wenn du aus der Wasserleitung eben was trinken willst. Wir haben Berge, wir haben eine funktionierende Wirtschaft, wir haben eine Industrie. Es stehen in Wahrheit alle Möglichkeiten offen in diesem Land. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Da haben vor uns Generationen dafür gekämpft. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man wählen gehen darf. Bei uns gibt es das allgemeine gleiche und geheime Wahlrecht nicht seit ewigen Zeiten. Mhm. Also ich bin ein Urdemokrat, ich bin ein Rechter. Also ich bin einer, ich sage nicht, in der Mitte ist jeder. Das ist ja so wie ein Bier, das noch nicht schmeckt. Das ist auch irgendwie in der Mitte. Sondern der eine mag es halt pilziger, der andere mag mehr Weißbier, der andere mag es eher hopfenlastig, wie auch immer. Und deswegen sage ich, ich bin ein Rechtsliberaler. Ich bin einer, der sagt, für mich ist die Freiheit ganz wichtig. Für mich ist auch wichtig, dass jeder nach seiner Fassung glücklich werden kann in dem Land. Und Radikalismen jeder Art lehne ich ab. Ich lehne sie politisch ab und auch radikale religiöse Einstellungen, das lehne ich auch ab. Und ich sage jetzt einmal, wenn wir diese Dinge befolgen, das ist meine persönliche Meinung, dann kann man wunderschön sein Leben in dem Land verbringen. Und das muss ja unsere Aufgabe sein in der Politik, dass wir das Land auch an weitere Generationen so weitergeben. Mein politischer Auftrag, der hat sich eher verstärkt, seitdem der Otto auf der Welt ist, wo ich mir denke, in welcher Welt und in welchem Umfeld sollte der einmal aufwachsen.
Also du siehst dich selber schon so, du möchtest das schützen, die Schönheit unseres Landes. Und
schützen das, was wir lieben. Schützen, was schützenswert ist.
Was?
Das ist sozusagen missionarisch, da wird es oft ein wenig gefährlich. Missionarisch ist ja, wenn man sagt, eine Mission, ich verstehe schon, es ist Vision gemeint. Aber du musst schon eine klare Einstellung haben, aber musst auch nach links und rechts schauen. Das ist auch ganz wichtig und über den Tellerrand hinweg.
Was macht da für dich Oberösterreich besonders aus? Was ist besonders schützenswert? Was sagst du? Das sind die schönsten Dinge an unserem Land. Als Landeshauptmann vertrittst du das ja dann auch als potenzieller?
Ja, das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat und die Heimat, das sind ja nicht nur die Seen oder die Kirchtürme oder jeder, was man damit auch immer verbindet, sondern in Wahrheit sind das die Menschen. Die Menschen, die Bürger dieses Landes prägen unsere Heimat. Das ist die Kultur, sind die gewachsenen Traditionen. Das ist auch die Bereitschaft, etwas zu leisten in dem Land, erfolgreich zu sein, durch Fleiß sich auch etwas zu erarbeiten. Und wenn wir eben auch erfolgreich sind in der Wirtschaft, dann leben alle gut, dann lebt der Arbeitnehmer gut. Das ist mir wichtig. Ich habe sehr viel in meinem Leben mit Menschen zu tun gehabt, mit unselbstständigen Erwerbstätigen, mit Arbeitnehmern, die wirklich dann mit großen Problemen konfrontiert waren durch die Parallelgesellschaft, wo man sagt, jetzt haben die ein Leben lang gearbeitet, haben sie ihr Eigenheim errichtet und dann haben sie in der Nähe wie soll man sagen, irgendwelche Kulturzentren aus ganz anderen Kulturen, wo sie sagen, da geht's zu, da ist es laut. Und man schätzt unsere Kultur nicht. Und das ist schon, das ist, auch wenn manche dieses Ausländer-Thema unter Anführungszeichen auf die Seite schieben wollen und sagen, nein, das ist eh alles so kunterbunt. Da möchte ich nur ein Zitat mitgeben. Alle diejenigen, die so das kunterbunte Paradies auf Erden versprochen haben, alle diese Ideologien haben dann in die Hölle geführt.
Okay. Mhm. Und wie stehst du selber zu dem Thema, wenn du in andere Kulturen reist? Reist du gerne?
Ich reise gerne.
Würdest du sagen, warst du schon circa?
In Dutzenden Ländern war ich schon. Ich war schon beinahe auf allen Kontinenten. In Australien war ich noch nicht, weil man sagt, Australien ist ein eigener Kontinent. Da wird immer darüber gestritten. Da war ich noch nicht, aber sonst war ich auf allen Kontinenten. Und da war für mich eines immer klar, dass man sich dort anzupassen hat. Das ist doch vollkommen klar. Man hat sich dort anzupassen. Und das ist auch in Ordnung so. Also. Und ich bin auch nicht der, der sagt, wenn ich irgendwann das hinfahre, ich muss dort mehr Schnitzel essen. Mhm. Sondern dort esse ich das, was dort die regionale Küche hergibt. Ist ja auch interessant. Und ich sage ja, das ist ja auch Vielfalt. Wenn jeder auch seine nationale Identität stärken kann, leben kann, dann ist ja das Vielfalt. Mhm. Dann geht ja eine Kultur nicht unter. Das ist ja tatsächliche Vielfalt.
Dass eben nicht die Vermischung passiert, sondern dass jeder für sich steht.
Ja, ich bin jetzt gar nicht so, diese Vermischungsdiskussion, das war eine ganz gefährliche ideologische, da wird man dann gleich in der Ecke gedrängt. Aber ich sage nur, ich möchte es anders beschreiben. Wenn du heute in manche Städte kommst, dann siehst du überall die gleichen Ketten. Die gleichen Modeketten, ja okay, mhm. Gut, das verstehe ich irgendwie noch, aber dann die gleichen Gastronomieketten, diese Systemgastronomie und alles Mögliche. Und ich bin schon froh, dass wir, und ich hoffe, dass das in Zukunft so ist, dass es bei uns Wirtshäuser gibt. Mein Nachbar in Storz bei Wöst, das ist der Hudernwirt. Da bin ich stolz drauf, dass es so einen Wirten gibt bei uns, mit so anständigen Leuten, einen Familienbetrieb. Aber ich freue mich auch, wenn ich zum Italiener gehe, ich freue mich, wenn ich in ein kroatisches Lokal gehen kann. Ich muss ja nicht immer nur zum Wirten gehen. Wöst gibt es ein tolles kroatisches Lokal, wo ich irrsinnig gern hingehe. Diese kulturelle Vielfalt gefällt mir ja. Aber kulturelle Vielfalt ist etwas anderes, als wie wenn eine Kultur irgendwie aufgezwungen wird. Und manchmal wird uns schon sehr viel mittlerweile aufgezwungen. So ein Mindset, das es jetzt gibt mit jeder muss eine Regenbogenfahne irgendwo aufhängen und was die da jetzt diskutiert, verstehe ich überhaupt nicht. Jeder soll so leben, wie er will. Mir ist das wurscht. Also ich hab da, jeder soll nach seiner Fasson doch glücklich werden. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn man dann alles so hineindringt. Du musst jetzt für das unbedingt sein oder für dieses und du musst jetzt klar dazu bekennen und du musst jetzt outen zu irgendwas. Das gefällt mir nicht.
Und dann auch die anderen Meinungen oft nicht zulassen.
Ja, dann sind wir alle so tolerant, aber wenn wir andere Meinung vertritt, wenn man heute zum Beispiel sagt, du bist für ein traditionelles Familienbild, das besteht halt für dich als Vater, Mutter und Kind, dann bist du gleich konservativ. Jetzt ist das für mich ein Schimpfwort, konservativ zu sein. Gell? Aber das wird dann schon so in diese Ecke gedrängt, ah, das ist so altbacken. Jetzt muss ich aber sagen, in meinem Umfeld möchte jeder gern so eine Familie haben. Das ist jetzt nicht, dass man so leben muss, weil Familienkindern auch scheitern, Ehekindern scheitern, ist ja völlig normal. Aber ich habe zumindest einen Lebensauffassung und ich habe ein Bild, wo ich glaube, dass das gut geht. Politik hat ja auch mit Gewissen etwas zu tun. Und Gewissen heißt, was geht auf Dauer gut. Und das müsste sich jeder Politiker immer auch denken. Die Entscheidungen, die man trifft, geht das auf Dauer gut. Und wenn ich ständig irgendwelche anderen Lebensformen propagiere, wo ich sage, das ist mir wurscht, ich kenne Leute, die in homosexuellen Gemeinschaften leben. Ich sage, das ist in unserem, bei uns geht das, wir haben diese Vielfalt. Aber ich sage, ich bin einer, der sich für die Familien einsetzt. Und die Familie besteht für mich als Vater, Mutter und Kind.
Aber du sagst auf der anderen Seite, es soll jeder nach seinem Pläsier leben können.
Natürlich.
Jeder soll frei sein.
Ja, er soll frei sein. Ich will ja niemandem teilreden, wie er zum Leben hat. Mhm. Ich sage ja nicht, du musst zwei, drei Kinder haben und du musst, jeden Sonntag musst du einen Schnitzel mit Gurkensalat geben. Das ist ja, das kann einer Fleisch essen, wenn er will, andere kann vegan oder Vegetarier sein. Das, was mich persönlich so stört, das ist so diese Moral, die mir jetzt drüber stülpt. So, wenn du Fleisch isst, dann bist du ein Klimavernichter, dann bist du ganz böse. Und wenn ich sage, ja, aber ich esse das Fleisch von einem Almochsen aus Oberösterreich, und wenn wir die Almwirtschaft nicht hätten, dann hätten wir übrigens nicht die freien Flächen auf den Bergen, dann hätten wir dort übrigens auch viele Pflanzen nicht. Mhm. Weil das auch wichtig ist. Und wenn wir die Almwirte nicht hätten, dann verwaltet du es. Dann haben wir übrigens da auch weniger Vielfalt, weniger Kulturlandschaft.
Mhm. Zum Beispiel Tiertransporte, bist du da dafür oder dagegen?
Dass Tiere transportiert werden müssen, das ist logisch. Weil es müssen, Tiere werden gegessen, werden auch zu Schlachthöfen gebracht. Aber ich verstehe deine Frage schon richtig. Tiertransporte über Kontinente hinweg, Lebendtransporte, bis in die Türkei, ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Mit warum dem habe ich nichts am Hut.
Warum schafft man das nicht sofort dort eigentlich?
Das frage ich mich auch, warum da so vieles nicht geht. Weil ehrlich gesagt, ich meine, dass wir grundsätzlich Fleisch exportieren, das halte ich für richtig. Aber ob das mit Lebendtiertransporten sein muss, und zwar über, weiß ich nicht, tausende Kilometer, von dem halte ich nichts. Da rennt in der Agrarpolitik wirklich was falsch. Das ist etwas, wo ich mich frage, was für Interessen gibt es da? Und das können nur wirtschaftliche Interessen sein.
Ja.
Und ich sage jetzt, wenn ein Tiertransport so ist, dass er dem Tier nicht zu großes Leid zufügt, dann sage ich, ja, das wird über einige Kilometer oder ein paar hundert Kilometer funktionieren. Aber die Zustände, die wir zum Teil aus dem Fernsehen kennen, aus Berichten, ich meine, da muss ich sagen, da schmeckt dann mir das eine oder andere auch nicht mehr, wenn ich das sehe. Das muss nicht sein.
Manfred, am 26. September sind die Wahlen zum Landeshauptmann Oberösterreich, wo du ja Spitzenkandidat der FPÖ dich wählen lässt. Heute ist der 27. September 2021, du bist Landeshauptmann von Oberösterreich. Was wären die ersten Worte, die du jetzt an deine Hörerinnen und Hörer richten würdest? Was würdest du sagen?
Erstens würde ich sagen, danke fürs Vertrauen, das geschenkt wurde. Nimm das mit Demut entgegen. Und ich werde alles tun, dass wir in den nächsten 6 Jahren das Beste für Oberösterreich leisten. Im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung, im Bereich der Arbeit. Und was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir unsere Heimat bewahren und schützen und unsere Traditionen und unsere Kultur auch hochleben lassen. Weil das wichtig ist.
Das waren eigentlich schon schöne Worte zum Abschluss. Wir haben aber am Abschluss von Frühstück mit Bier immer noch einen kurzen Bier-Rap, einen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten, ganz zum Schluss.
Ihr trinkt ein bisschen wenig Bier.
Wir trinken ein wenig. Du bist wirklich schnell, ja? Halleluja.
Das haben wir gelernt im Studium.
Wir machen das Studium an der JQ, ja?
Bier-Word-Rap.
Oberösterreicher oder der oder die Oberösterreicherin ist für mich so die Eigenschaften von einem Oberösterreicher. Was würdest du sagen, charakterisieren?
Aufrichtig, ehrlich, geradeaußer, traditionsbewusst, fleißig, leistungsbereit.
Die Leute sollen über mich sagen,
der Manfred Heimbuchner ist ganz in Ordnung, der macht seine Sache gut und arbeitet brav.
Mhm. Am 26. September bin ich glücklich, wenn
ich ein gutes Ergebnis für die Freiheitliche Partei, aber für unser Land erreichen kann.
Was ist ein gutes Ergebnis?
Das ist über 20% und zweitstärkste Kraft bleiben.
Mhm. Und ja, abschließend fragen wir immer noch, ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit, lebendig oder tot, ganz wurscht wer, wen würdest du gerne mal noch mal treffen zum Frühstück mit Bier?
Helmut Schmidt. Aber leider ist er schon tot.
Helmut Schmidt, spannend. Wieso?
Helmut Schmidt ist eine derartige Persönlichkeit gewesen, ein Sozialdemokrat, aber in Wahrheit in erster Linie ein Hanseate, ein Hamburger. Ich habe große Sympathien für die Hamburger,
moin,
ich
sage jetzt moin.
Auch zum Teil für die Nordlichter, sagen wir mal so. Und ich kann dieses Hanseatische, das sind echte Sörs. Und Hamburg liegt ja nördlich, sogar nördlicher als wie London, glaube ich sogar. Mhm. Und als Herausgeber der Zeit, ich habe die Zeit Schüler schon sehr gerne gelesen, ist mir jetzt ein bisschen zu linksliberal geworden, die Zeit. Aber was ich meine, über den Tellerrand hinausblicken. Und der Helmut Schmidt hat, ich muss ja froh sein, dass die SPÖ so Helmut Schmidts nicht hat. Mhm. Und in Wahrheit die Ansichten eines Helmut Schmidt ablehnt, weil das war ein wirklich guter Politiker. Und er hat auch sehr, sehr schwierige Situationen meistern müssen. Die Hochwasserkatastrophe in Hamburg, Sturmflut, die RAF-Linksterroristen in den 70er Jahren. Also hat mir vom Auftreten gefallen. Und vor allem so ganz politisch korrekt war er auch nicht. Sie niedergeraucht hat mit seinen Mentholzigaretten.
Das waren ja die legendären Auftritte im TV, wo er geraucht hat, wo keiner mehr rauchen hat dürfen. Ja. So geil. Ja. Und jetzt ist es mir runtergefallen.
Ich heb's auf. Wir machen jetzt schon Schluss, würde ich sagen.
Ja, eine Frage habe ich noch.
Hast du schon wieder Bier schenken?
Manfred, schenk mir mal ein.
Dir schenke ich auch, weil du hast nicht mehr recht viel. Tut mir, du kriegst auch noch.
Danke.
So ein Linzer Bier jetzt da ist schon gut, gell? Kann man schon gut in den Tag starten. Super.
Tschüssi.
Prost. Tschüss. Prost. Wird ein lustiger Tag heute.
Manfred, du hast vorher gesagt, Politik ist Handwerk. Was macht das Handwerk für dich aus? Was sind die wesentlichen handwerklichen Eigenschaften eines Politikers?
Man muss ein Allround-Wissen haben in der Politik. Man muss bereit sein, sehr viel Zeit auch zu opfern und mit Menschen Kontakt zu halten und immer zu wissen, wenn man etwas erreichen will, wie weit kann der politische Mitbewerber, der politische Partner auch in einer Koalition gehen. Man muss auch partizipierend denken können. Denn ständig einen politischen Partner zu überfordern mit irgendwelchen Dingen, das geht auch nie gut.
Und vielleicht noch was?
Wir müssen schon Schluss machen, glaube ich, oder? Viel lieber.
Eine Frage noch.
Wir kommen ewig weiter hin.
Ja. Was war so die größte oder ist so die größte Lehre, die du aus der Politik gezogen hast für dich selbst als Mensch?
Man muss sich treu bleiben. Und einmal der Giegel, einmal der Gogel.
Und das muss okay sein für einen.
Das muss für einen. Es geht nicht immer nur bergauf. Und sondern man muss immer wieder die Situationen neu bewerten. Und Politik besteht nicht nur aus Wahlen gewinnen, sondern konsequenter, strategischer und struktureller Arbeit. Und man muss immer die Bürger im Blick haben. Alles, was man macht, macht man für dieses Land und für die Bürger in dem Land.
Super.
Manfred Heimbuchner, ein sehr entspanntes und sehr ehrliches, wirklich faszinierendes Frühstück mit Bier. Wir wünschen dir viel Glück am 26. September und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder mal. Danke dir.
Ich sag danke, Prost nochmal, super Idee gewesen. Und
Prost, cheers. Prost.
Danke fürs Gespräch. Cheers.
Danke, Manfred.
Frühstück mit Bier.